Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Talk Science. Heute mit einer Gästin, die ich schon kenne. Ich habe dich schon wirklich einige Male auf der Bühne gesehen. Mhm. Wir haben uns auch bei dem großen Science Show Film kennengelernt, aber du warst einfach hier noch nicht im Podcast. Das kann ja gar nicht sein. Jetzt, wo du fast fertig bist, haben wir also beschlossen, heute ist es soweit. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, ich bin Elisa Klein. Und ich promoviere am Geomar. Mein Fachbereich ist marine Geophysik.
Deshalb Ocean Science Show, naheliegend. Am Anfang ist immer so die Frage, was machst du? Wie bist du auf deine Fragestellung gekommen? Jetzt bist du ja, das ist, finde ich immer ganz spannend, auch der Unterschied hier im Podcast zu sehen. Treffen wir hier Leute, die gerade am Anfang stehen und noch in so einer Findungsphase bist. Die hast du ja auf jeden Fall schon lange hinter dir. Du bist jetzt wirklich wahrscheinlich bald am Schreiben. Wozu hast du denn die letzten Jahre promoviert?
Genau, also es geht bei mir in der Promotion um Hanginstabilität von Vulkaninseln. Mhm. Also Vulkane kennt man irgendwie, die sind gefährlich, das weiß jeder. Aber es gibt eben auch eine weitere Gefahr, also nicht nur den Ausbruch, sondern auch, dass Hänge von Vulkaninseln abrutschen können oder Teile von Hängen. Und wenn man sich das vorstellt, an Land kann das natürlich schon mal katastrophal sein, weil das eine ziemliche Reichweite haben kann. Und wenn dann das Wasser dazu kommt, wenn man Steine ins Wasser wirft, macht das Wellen. Und wenn man Teile von Vulkanen ins Wasser wirft, dann macht das große Wellen. Und das kann dann eben Tsunamis auslösen. Und das Problem mit diesen Tsunamis ist, dass sie zusätzlich noch sehr schwer vorhersagbar sind. Also bei Erdbeben kennt man das, okay, es entsteht ein Erdbeben. Man weiß relativ schnell durch dieses weltweite Netzwerk von Sensoren, wo das Erdbeben entstanden ist. Und so kann man relativ schnell auch sagen, ob es ein Tsunami auslösen wird oder nicht. Und so eine Hangrutschung am Vulkan ist einfach viel zu klein, also klein im geologischen Sinne natürlich, um so ein Signal auszulösen, was von den Sensoren aufgenommen werden könnte. Also jedenfalls nicht von dem weltweiten Netzwerk. Und deshalb wird es einfach von dem üblichen Tsunami-Warnsystem gar nicht wahrgenommen und dann kann man eben auch nur schwer davor warnen. Und was noch dazu kommt, ist, wenn ein Erdbeben ein Tsunami auslöst, ist es meistens relativ weit weg von den Küsten. Also relativ weit weg in Anführungszeichen. Also dass man noch eine halbe Stunde oder so ist, glaube ich, so das übliche Zeitfenster, wo man eben Zeit hat, die Bevölkerung zu evakuieren. Und man kann sich das vielleicht vorstellen, so Vulkaninseln, die stehen immer irgendwie in Gruppen und da sind zum Teil dann nur so Minuten, die man dazwischen Zeit hat. Genau, das heißt eben, dass man sich nicht auf die üblichen Tsunami-Warnsysteme verlassen kann, wenn es um diesen Prozess geht. Und deshalb versuchen wir eben rauszufinden, ob es Warnsignale gibt, bevor das passiert. Also das Projekt, in dem ich angestellt bin, heißt Pre-Collapse und Promovierende und Postdocs haben halt unterschiedliche Aspekte von diesem Prozess Hangrutschung an Vulkaninseln, die wir irgendwie bearbeiten.
Du hast jetzt vorhin gesagt, dass Erdbeben meist eine halbe Stunde irgendwie dann doch brauchen, bis es dann an Land für uns merkbar ist. Bei Vulkanen meintest du, das ist nicht unbedingt so. Bedeutet das einfach nur, dass Vulkaninseln automatisch näher am Land sind? Haben die eine größere Reichweite? Es gibt doch auch, also ich kenne mich nur so rudimentär aus, wie wahrscheinlich viele unserer ZuhörerInnen, mal die eine Doku da gesehen und die andere Doku da. Und es gibt ja auch Vulkane wirklich im Ozean. Die sind ja nicht unmittelbar jetzt grenzend an Festland. Also welche Unterschiede gibt es da? Oder vielleicht hast du auch schon insofern Unterschiede, als dass du dir wirklich Vulkane anschaust, die angrenzend zu Festland sind. Wie ist das bei dir?
Genau, also nochmal, um ein Missverständnis zu vermeiden, Erdbeben erzeugen Tsunamis und die Tsunamis sind langsamer als die Erdbebenwellen. Mhm. Das heißt, die Erdbebenwellen, die kann man dann schon weltweit in diesem System messen, aber das Tsunami oder die Tsunami selbst braucht ungefähr eine halbe Stunde häufig an Land oder bis sie die nächste Küste erreicht. Das liegt einfach an der geologischen Struktur von den Plattengrenzen. Die haben halt einen gewissen Abstand normalerweise zu Land.
Ja.
Vulkaninseln stehen häufig in Gruppen zusammen. Und es ist gar nicht so, dass dann das richtige Festland in Anführungsstrichen so nah dran ist, sondern die umgebenden Inseln
okay.
sind so nah dran, dass eben so wenig Zeit vergeht, dass man nur sehr schwer eben warnen könnte. Genau, und jetzt habe ich den Großteil der Rest deiner Frage schon wieder vergessen.
Also wir wissen jetzt ja schon, okay, es gibt Vulkane auf dem Festland, es gibt Vulkane im Kontext Vulkaninsel. So wie ich das verstanden habe, schaust du dir auf jeden Fall eher die an als die auf dem Festland. Und dann gibt es, wie ich jetzt mit meinem Halbwissen noch hier mal reingegeben habe, Vulkane, die im Wasser sind. Was schaust du dir da genau an?
Genau, also mein Fokus ist wirklich auf Vulkaninseln.
Mhm.
Das liegt vor allem daran, dass wir, also die wissenschaftliche Community, sag ich mal, ist so ein bisschen getrennt zwischen Leuten, die sich Dinge an Land angucken, und den Marinenwissenschaftlern.
Ja.
Und Vulkaninseln, da kennt man so von Google Maps oder so, ne? Den kann man sich gut mal angucken, irgendwie drüber fliegen. Aber wenn man sich die Inseln anguckt, guckt man nur einen sehr, sehr kleinen Teil an, der überhaupt über Wasser rausguckt. Also es ist wenige Prozent des Volumens von so einer Vulkaninsel guckt überhaupt aus dem Wasser raus. Und wenn man sich dann eben nur, wie es so für Vulkanologen üblich ist, nur den Teil an Land anguckt, dann vergisst man halt einen sehr großen Teil von dem gesamten Vulkangebäude. Und gerade bei diesen Hangrutschen ist eben das Volumen, spielt eine große Rolle. Großer Stein macht eine große Welle, kleiner Stein macht eine kleinere Welle. In dem Sinne ganz simple Physik. Wir versuchen halt in dem Projekt diese Lücke, die entsteht durch die Küstenlinie, zu überschreiten, also Shoreline Crossing Wissenschaft zu machen. Und das ist gar nicht so einfach, weil das eben ganz unterschiedliche Datensätze sind. Und an Land hat man einfach so viel bessere Auflösung, weil man eben alles mit Satelliten machen kann und mehrfach überfliegen und ganz genaue Messungen hat. Unter Wasser müssen wir einfach immer mit dem Schiff hinfahren und selber messen. Oder also es gibt mittlerweile auch Datenbanken, wo man die Daten runterladen kann. Aber im Prinzip sind alle Daten, die auf diesen Datenbanken sind, irgendwie mit irgendeinem Schiff gemessen worden. Satellitenmessungen basieren meistens auf elektromagnetischen Wellen und elektromagnetische Wellen dringen einfach nicht sehr weit ins Wasser rein. Das heißt, wir müssen eigentlich alles mit Akustik machen und dafür muss man halt hinfahren.
Du musst mir gleich auf jeden Fall erklären, wie das denn am Ende aussieht, wie du forschst. Aber ich habe noch eine Frage zu den Vulkanen. Ich glaube, ich spreche auch da viele unserer ZuhörerInnen an. Ich kenne das, dass es Vulkane gibt, die man natürlich beobachtet, dass man gewisse Zeichen in Anführungsstrichen lesen kann und sagt, okay, der wird bald ausbrechen oder nee, der ruht oder wie auch immer. Du hast jetzt gesagt, es ist dann doch recht unvorhersehbar, dass es zu diesem Erdrutsch dann da kommt. Deshalb habe ich mich gefragt, steht der nur in Zusammenhang mit der Vulkan bricht aus oder überhaupt der Vulkan arbeitet und lebt halt? Und auch das kann schon dazu führen, dass es zu dem Erdrutsch kommt.
Da hast du tatsächlich eine Kernfrage getroffen,
okay,
die wir uns eben auch fragen. Da ist natürlich so ein gewisser Bias drin. Also Vulkane, die aktiv sind, die werden natürlich auch besonders beobachtet.
Mhm.
Das heißt, wenn man dann da ganz viele Beobachtungen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man eben auf sowas achtet wie Hangrutschung oder halt Instabilitäten. Also Hangrutschungen sind sozusagen die katastrophale Version davon. Und es gibt eben auch viele Vulkane, die sich ganz langsam Richtung Meer bewegen. Also der Ätna zum Beispiel mit wenigen Zentimetern pro Jahr und die hawaiianischen Inseln zum Teil auch, also Teile von denen. Aber es gibt eben auch Vulkane, die wir kaum beobachten, irgendwelche ganz entfernten Vulkaninseln. Und da ist das dann schwieriger vorherzusagen. Und trotzdem hat es eben eine relativ große Reichweite, sodass man eben auch so kleine entfernte Vulkaninseln trotzdem beobachten sollte. Und also klar, Aktivität spielt irgendwie eine Rolle, ne? Wenn da mechanisch was passiert, das Magma drückt sich hoch. Megan hat mal einen Talk gegeben, dass Vulkane atmen. Also das Vulkangebäude dehnt sich ein bisschen aus. Und wenn Magma dann rausgekommen ist, wenn der Ausbruch stattgefunden hat, dann fällt es wieder so ein kleines bisschen in sich zusammen. Also da ist unglaublich viel Bewegung drin. Und das fördert das natürlich, dass dann eben so ein Hangrutsch auch passiert.
Mhm.
Aber prinzipiell sind wir uns halt nicht hundertprozentig sicher, ob vielleicht auch andere Dinge das auslösen können. Zum Beispiel in Zeiten mit besonders hohem Niederschlag oder sowas, ne? So kennt man das in anderen Zusammenhängen. Also Hangrutschung einfach in Tälern, wo extrem viel geregnet hat, wo es eine Flut gibt, im Prinzip, da ist das auch recht üblich, dass Teile von Hängen irgendwie aus den Bergen in die Täler rutschen. Das heißt, sowas kann eben auch eine Rolle spielen. Und so richtig sicher sind wir noch nicht, was da die ausschlaggebenden Punkte sind. Das spielt halt vieles irgendwie eine Rolle und wir versuchen so ein bisschen rauszufinden, was denn nun so wirklich das i-Tüpfelchen ist, was das System instabil macht.
Ja. Jetzt sind wir wahrscheinlich gar nicht drin in deiner Forschung, aber schon relativ drin im Vulkan-Dasein. Mich interessiert immer, wie bist du überhaupt dahin gekommen? Also der Weg in die Promotion ist, glaube ich, nicht für alle was. Und ich glaube, viele sind aber auch am Ende ihres Studiums so, dass sie sagen, okay, was habe ich denn für Möglichkeiten? Gut, vielleicht da die Industrie, da gibt es noch das. Promotion, ja, ich hatte immer Spaß, warum denn nicht? Ich glaube, was wir auf jeden Fall schon sagen können, ist, Promotion ist nochmal ganz was anderes als das Studium an sich. Selbst wenn man schon in einem naturwissenschaftlichen Bereich studiert hat und da schon Forschen anders kennengelernt hat, ist es, glaube ich, einfach doch nochmal was komplett anderes. Was war so dein Beweggrund zu sagen, ich kann mir vorstellen zu promovieren, ich möchte das und wie bist du dann an deine Stelle gekommen?
Eigentlich hat es angefangen mit meiner Bachelorarbeit. Ich war in meinem Bachelor recht unsicher, da war viel Physik, ich hatte zwischendurch recht schlechte Noten und ich habe daran gezweifelt, ob es das Richtige ist. Und dann habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und habe gemerkt, wie irgendwie so verschiedene Dinge zusammenkommen, die ich gut kann, wo ich gar nicht wusste, dass die gut zusammen funktionieren. Ich war immer recht gut in Englisch, also ich habe meine Bachelorarbeit dann auch auf Englisch geschrieben. Dann irgendwie Daten bearbeiten mit so räumlicher Vorstellung, mit so mathematischen Kenntnissen und eben auch so eine visuelle Komponente, also eben ansprechende Abbildungen zu machen, die genau das zeigen, was ich möchte, dass gezeigt wird und genau, dass ich genau das rüberbringen kann. Und da dachte ich so, vielleicht ist das doch gar nicht so verkehrt, vielleicht habe ich doch irgendwie die richtigen Fähigkeiten, um in die Wissenschaft zu gehen. Und von da an war das eigentlich relativ klar, also ich sag mal, das hat sich dann so bei mir festgesetzt und dann habe ich gedacht, nee, Wissenschaft, das klingt eigentlich schon ganz cool. Es wird immer gesagt, Promotion ist die Eintrittskarte in die wissenschaftliche Welt, ist irgendwie so, ne, die klassische Berufseinsteigerstelle quasi in der Wissenschaft. Das heißt, ich wusste, dass das dazugehört und ich habe mir das auch zugetraut. Also eine Promotion ist, ich würde sagen, es ist eine sehr persönliche Challenge.
Mhm.
Also die Wissenschaft, die man macht, fühlt sich sehr persönlich an, weil es so sein eigenes Projekt, die eigene Wissenschaft und dadurch fühlen sich auch die Niederschläge sehr persönlich an, aber eben auch die Gewinne. Also im Oktober ist mein erstes Paper rausgekommen und das war dann auch ziemlich cool, so, wenn man das so vor sich hat und sagt, krass, das habe ich geschrieben und da habe ich die Wissenschaft zugemacht und jetzt habe ich das hier und bin irgendwie veröffentlichter Autor dafür. Das fühlt sich natürlich auch sehr cool an.
Ja.
Genau. Und ja, also für mich war Promotion einfach der logische nächste Schritt, würde ich sagen. Und wie ich zu der Stelle gekommen bin, also es war ja mitten in der Pandemie vor 3 Jahren, als ich angefangen habe. Und ich hatte mich auf verschiedene Stellen, ich sag mal mehr oder weniger europaweit beworben, auf die ich wusste, dass ich passe. Also ich habe mich nicht drauf losbeworben, sondern schon sehr gezielt. Das wurde aber alles nichts. Ich hatte auch mit meinem einen Mentor darüber geredet und der meinte, nee, im Moment stellen einfach alle die Leute ein, wo sie wissen, die können auch die Stelle antreten, die können dahin. Ne? Wenn man nicht fliegen kann, weil die Flüge einfach nicht existieren, dann ist es irgendwie schwierig, woanders anzufangen. Und im Prinzip habe ich dann genau das Gleiche gemacht. Also meine jetzige Chefin, die hatte eben eine Stelle ausgeschrieben und wusste, dass ich auf der Suche war und hat mich dann auf die Stelle sozusagen eingeladen. Also sie hat mir die Stelle angeboten und ich wusste, dass ich da auch tatsächlich drauf passe. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bleibe ich doch in Kiel. Und ich habe es auch nicht bereut.
Ja, sehr gut. Du hast jetzt so viele Sachen angesprochen, wo wir natürlich noch hinkommen. Also deine große, große Frage, aber mit der enden wir, ist natürlich, ob du jetzt nach der Zeit der Promotion sagst, Wissenschaft ist immer noch deine Leidenschaft und du bleibst in der Forschung. Das haben wir hier im Podcast total unterschiedlich schon erlebt, dass Leute, ähnlich wie du gesagt haben, Promotion war für mich irgendwie die logische Konsequenz. Ich möchte in die Forschung, also ist Promotion einer der ersten Schritte. und dann aber während der Promotion sagen, ich habe es geliebt zu promovieren und jetzt ist auch gut, jetzt möchte ich gerne was anderes. Und andere führen das, glaube ich, nur noch bestätigt und sagen, los geht's. Was mich zum zweiten Punkt bringt, die Rückschläge, die du erwähnt hast, Herausforderungen in der Promotion, auch das ist, glaube ich, in den letzten 2 Jahren hier im Podcast klar geworden, das ist einfach Bestandteil vom Forschen. Es klappt nicht alles. Du hast eine Fragestellung und aus Lösungen und Antworten, die du findest, entstehen sowieso immer wieder neue Fragen und die, die du nicht beantworten kannst, die beschäftigen dich halt einfach noch eine Weile länger und das kann ziemlich belastend sein. Wir werden heute noch hören, was es bei dir war, weil da werde ich auf jeden Fall noch dich zu befragen. Jetzt ist, glaube ich, nochmal wichtig, wir haben quasi gehört, was dein Team macht, was deine Aufgabe ist, aber wie können wir uns quasi konkret, ich sage mal, wie sieht dein Forschungsalltag aus, aber der sah natürlich in den letzten 3,5 Jahren total unterschiedlich aus. Was sind so deine Kernfragen? Was machst du für Untersuchungen? Warst du auch schon auf einem Schiff oder arbeitest du mehr mit den Daten? Ich weiß noch, ich kann mich an eine Science Show erinnern oder an 2. In der ersten hattest du, ich glaube, 5, 6, 7 Vulkane schon fertig in deiner Datenbank und in der nächsten war es schon ganz, ganz viel und dann war auch schon ein großes Lachen und ganz viel Stolz. Das ist Mist. Also wie forschst du?
Ja, also der Hauptteil meiner Promotion ist, die Form von Vulkaninseln zu erforschen, beziehungsweise also ich erstelle und analysiere eine Datenbank, die Einträge hat, wie die Form der Vulkaninseln ist. Und zwar eben wirklich vom Ozeanboden bis zur Spitze der Vulkaninseln. Mhm. Also küstenübergreifend oder küstenlinienüberschreitend, wie ich ja vorhin gesagt hatte. Und ein großer Teil davon ist, dass ich mit einer Software, die heißt QGIS, die ist frei zugänglich. Damit kann man verschiedene geografische Daten sich angucken und eben auch analysieren und berechnen und so weiter und so fort. Und da habe ich als erstes sozusagen die Grundform, also da, wo die Basis ist vom Vulkan, da habe ich als erstes quasi eine Linie drum gezogen und ich habe versucht, das so halb zu automatisieren, damit ich meinen eigenen Bias da rauskriege. Weil es ja immer, wenn man irgendwas händisch macht, fügt man ja automatisch immer so ein kleines bisschen seine eigene Interpretation schon ein.
Mhm.
Ob dieser Teil jetzt noch zum Vulkangebäude gehört oder eben nicht. Eine Kollegin von mir hat auch noch weiter dran gearbeitet, das weiter zu automatisieren, was ich ganz cool finde. Und dann habe ich den Vulkan aus den Daten ausgestanzt, in Anführungszeichen, und dann analysiert, wie hoch der ist, was der für ein Volumen hat, was der für eine Grundfläche hat, wie steil die einzelnen Hänge sind und solche Sachen. Und das habe ich dann in diese Datenbank eingefügt und eben versucht, da Zusammenhänge zu erkennen. Und natürlich immer in Bezug auf die Instabilitäten von Vulkanen.
Und was sind die Ergebnisse? Also du darfst wahrscheinlich noch nicht alle verraten. Also Oktober war dein erstes Paper. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig für unsere ZuhörerInnen. Wir haben hier schon kennengelernt, es gibt Leute, die schreiben während ihrer Promotion. Meist sind es 3 Paper. Man kann, glaube ich, auch 4 machen, aber 3 sind es auf jeden Fall. Und aus diesen Papern wird am Ende ein Gesamtwerk, was aber nicht neu geschrieben ist, sondern quasi diese Paper miteinander verbindet. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man ein abschließendes Gesamtwerk mehr oder weniger hat, meist eher in geisteswissenschaftlichen Promotionsfächern. Das heißt auch nicht, dass man am Ende irgendwie seine 200, 300, 400 Seiten runterschreiben muss, sondern man kann natürlich auch schon von Beginn an schreiben und dann einfach das fortführen. Aber das sind auf jeden Fall 2 unterschiedliche Herangehensweisen. Ich weiß gar nicht, ob es bei euch auch möglich gewesen wäre. Ich kenne auch Fächer oder wir hatten hier auch Fächer zu Gast, wo sowohl die Paper-Möglichkeit angeboten wurde, als auch die schreibe ein Komplettwerk am Ende, was alles verbindet. Aber Paper sind jetzt meines Wissensstand gerade im naturwissenschaftlichen Bereich dann doch favorisiert.
Ja, das würde ich auch so sagen. Also ich glaube, theoretisch könnten wir Monographien schreiben, also Gesamtwerke sozusagen. Aber es wäre auch nicht so sinnvoll. Also wenn man in der Wissenschaft weiterkommen will, muss man publizieren. Und bei uns muss man dann eben auch Paper publizieren oder
ja,
wissenschaftliche Artikel. Das heißt, es ist total sinnvoll, das auch schon so früh wie möglich als wissenschaftlichen Artikel zu publizieren. einfach damit man das schon irgendwo stehen hat und für zukünftige Bewerbungen und so weiter
mitnutzen kann, ja. Du musst du dich jetzt, na gut, jetzt sind wir schon im Zukunftsteil, aber jetzt interessiert mich natürlich, ob du, also du bist ja wahrscheinlich, jetzt nehme ich hier vorweg, im Herbst fertig, du gibst dann ab und dann ist natürlich die Frage, die wir nachher beantworten werden, ob du jetzt schon auch im Bewerbungsprozess bist, ob es eine Postdoc-Stelle gibt oder. Aber jetzt würde mich natürlich interessieren, ein Paper hast du auf jeden Fall schon veröffentlicht. Was waren denn Ergebnisse, die du schon veröffentlicht hast, die du hier im Podcast mit uns teilen kannst?
Ja, wie das immer so ist, ich hatte ja gesagt, es gibt viele Rückschläge und vieles dauert länger, als man denkt. Das heißt, das erste Paper war weniger wissenschaftliche Ergebnisse, sondern mehr methodische Ergebnisse. Und zwar, ich hatte ja schon erwähnt, man muss in der Regel, um bathymetrische Daten zu haben, also Topographie unter Wasser, heißt Bathymetrie, muss man in der Regel mit dem Schiff dahin fahren und Daten aufnehmen. Und dann kann man sich vorstellen, da gibt es sehr, sehr viele Datenlücken.
Mhm.
Und ich wollte ja nun aber möglichst genau wissen, wie diese Vulkane geformt sind. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich da einfach nicht genug Daten für habe, für die meisten Vulkane. Außer so, also es gibt bestimmte Gebiete, die irgendwie mal systematisch kartiert wurden, wie zum Beispiel alles rund um Hawaii und die Kanarischen Inseln, da hatte ich sehr gute Daten. Und dann gibt es eben einen weltweiten Datensatz, der heißt GEPCO. Und da, wo man keine Schiffsbathymetrie hat, liegt in diesem GEPCO-Datensatz eine andere Art von Daten drunter. Und zwar ist das so, überall da, wo zum Beispiel eine Erhöhung unter Wasser ist, zum Beispiel ein Berg, der zieht das Wasser auch an. Wie Gravitation von der Erde hat ein Berg auch eine eigene Anziehungskraft. Das heißt, über diesem Berg, der sozusagen aus dem Ozeanboden herausguckt, gibt es auch eine Art Wasserberg. Also das Wasser ist da höher als in der Umgebung. Ich finde, das ist ein ziemlicher Mindblow. Deshalb versuche ich das möglichst zu erklären, dass man es versteht. Also es gibt unten einen Berg, darüber entsteht ein kleiner Wasserberg. Und diesen Wasserberg kann man natürlich mit Satelliten dann abtasten, weil bis dahin kommen die elektromagnetischen Wellen. Und anhand dieses Wasserberges weiß man dann, okay, da ist irgendwie eine Erhöhung drunter. Und zusätzlich haben wir ja dann zum Teil Schiffsbathymetrie. Und dann wird quasi diese Satellitendaten kombiniert mit den Bathymetriedaten vom Schiff und wird sozusagen zurückgerechnet. Das funktioniert erstaunlich gut. Also es ist natürlich sehr viel geringer aufgelöst, als wenn man wirklich mit dem Schiff hinfährt und die Daten aufnimmt. Aber meine Frage für dieses erste Paper war eben, kann ich diese abgeleiteten Daten von den Satellitendaten, die da drunter liegen, benutzen oder nicht für meine Datenbank? Das Ergebnis war tatsächlich, dass ich die meisten, also ich habe ja verschiedene Parameter, Höhe und Steilheit und so weiter. Und für viele Parameter kann ich tatsächlich GEPCO benutzen. Und das eröffnet mir ja eine ganz große Welt, weil ich dann auf einmal ganz viele Daten, ganz viele Vulkaninseln tatsächlich mir angucken kann.
Ja.
Und dadurch wird es nachher auch statistisch relevanter. Und das war natürlich super cool. Und eine Sache, die ich zum Beispiel nicht benutzen konnte, ist direkt die Steilheit. Und da musste ich dann so ein bisschen rumtricksen und mit Geometrie arbeiten, sodass ich eben einen anderen Wert für Steilheit nehmen konnte, als den, dem mir das die Daten direkt geben würden.
Okay, aber geometrisch tricksen, dann hast du wahrscheinlich Grunddaten und modellierst dir, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich stelle mir jetzt vor, dass du dir dann den Vulkan visualisierst und dann auch Steilheit und Co. berechnen kannst. Kann man sich das so vorstellen oder wäre das ein zu großer Aufwand für die Menge an Vulkaninseln, die du dir angeschaut hast?
Nee, genau. Das im Prinzip habe ich halt was programmiert. Also mit dieser Software QGIS kann man sich so Module zusammenbauen, sodass man am Ende einen automatisierten Prozess hat, der ganz viele Schritte hintereinander macht. Und das habe ich eben gemacht, sodass es auch nicht in dem Moment, wo ich erstmal diesen Workflow hatte, ging das dann auch relativ schnell. Das heißt, ich konnte auch das nochmal wieder machen und nochmal wieder machen und kleine Veränderungen machen, gucken, was passiert. Also mit geometrisch tricksen meinte ich eben, normalerweise möchte ich natürlich die Informationen direkt aus den Daten haben. Und das ist dann ein Raster. Und das ist im Prinzip also wir nennen das Digital Elevation Model, also im Prinzip ein Höhenmodell, wo man quasi von oben drauf guckt und das ist wie ein Bild mit ganz vielen Pixeln, aber statt dass jeder Pixel eine Farbe hat, hat jeder Pixel quasi eine Höhe zugeordnet. Und genau, idealerweise würde ich eben alles da direkt draus ziehen und das konnte ich eben für die Steilheit zum Beispiel nicht. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich hatte ja die Höhe und ich hatte auch den Umfang oder die verschiedenen Radien. Und wenn man die Höhe hat und den Radius, dann kann man sich eben so eine durchschnittliche Steilheit ausgeben lassen. Im Prinzip ist es Mittelstufengeometrie, bloß das dem Computer beizubringen war nicht so ganz einfach. Genau, also dass man eben, ja, dass man ein bisschen umdenkt und dann andere Proxys benutzt, andere Werte benutzt, als man vielleicht eigentlich dachte, die man nehmen könnte. Genau, das war so das Ergebnis, dass es bei manchen eben sehr gut funktioniert und bei manchen Parametern hat es nicht so gut funktioniert. Und da bin ich jetzt eben dabei, das noch weiter zu verbessern und das dann hoffentlich bald einmal komplett auf alle möglichen Vulkane anzuwenden.
Ja. Nochmal zum Wasserberg.
Ja.
Ich grübel die ganze Zeit in meinem Kopf. Falls andere da draußen auch noch die Frage im Kopf haben. Ich stelle mir das so vor, du hast ja gesagt, Erde, Hügel, Berge, auch unter Wasser ziehen die Wassermengen an. Das heißt, ein Wasserberg wäre dann wirklich auch gebündelt. Ist es dann gebündelt mehr Wassermenge? Es kann in meinem Kopf scheint es nicht logisch zu klingen, dass dann da mehr Wasser ist als links und rechts daneben. Aber trotzdem muss es ja anders sein als links und rechts daneben.
Ja, also das wird jetzt nochmal wieder ein ganz, ganz anderes Gebiet der Geophysik aufmachen. Deshalb habe ich das versucht, so möglichst bildlich zu erklären.
Ja.
Genau, also wir denken ja irgendwie, wir haben dieses so und so viel über Null. Aber was die meisten Leute vielleicht nicht wissen, ist, dass dieses Null, das ist nicht eine glatte Kugel oder so, sondern es gibt so dieses Modell von der Erde als Kartoffel. Das ist so ein ganz berühmtes Bild, sag ich mal, wo es wirklich so, also es ist auch sehr überhöht, aber es gibt eben krasse Berge und krasse Täler und das ist trotzdem eigentlich alles Null. Und die Wasseroberfläche ist eben auch nicht perfekt glatt. Da gibt es eben je nachdem, was da unten in der Erde drin ist, ob es Erhöhungen gibt, ob es auch Gebiete gibt, die eine höhere Anziehungskraft haben, gibt es eben, ja, Gebiete, wo der Meeresspiegel theoretisch höher ist, aber man merkt das nicht. Also man fährt da jetzt nicht mit dem Schiff bergauf oder so, sondern es ist einfach, da ist die Erdanziehungskraft gleich. Mhm. Aber die Ebene der Erdanziehungskraft, wo sie gleich ist, ist eben keine Kugel, sondern eine Kartoffel in Anführungsstrichen.
Ja, okay.
Also es ist überhaupt nicht mein Fachgebiet. Genau.
Dann kommen wir jetzt zu dem Thema der Herausforderung. Das ist selber mit reingebracht. Das ist ja auch was, wo viele doch recht sensibel sind. Ich finde, es ist immer wieder wichtig, deshalb ist es auch hier im Podcast einfach ein fester Bestandteil zu sagen, es gibt nicht ein Scheitern in der Forschungskarriere, weil man gewisse Sachen, weil sie nicht so klappen, wie man sich das vorgestellt hat oder finde ich auch total interessant. Das war mal einer der ersten Informationen, die ich bekommen hatte von einer Person, nicht Ergebnisse auf etwas zu bekommen, ist ja an sich auch eine Form von Antwort, aber diese Antwort sind teilweise in der Forschungswelt nicht die, die quasi die Forschungskarriere mit pushen. Also ein Paper zu schreiben über all das, was nicht funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen, ist für dich individuell total wichtig, weil du das dann anpassen kannst, aber Leute da draußen, die wollen halt sehr gerne sehen, was alles toll geklappt hat und was du dann am Ende für Ergebnisse auf deine Fragen hast. Und das fand ich interessant, weil ich glaube, dass man irgendwie beruflich, und ich breite das mal auf, einen gewissen Druck verspürt, einen gewissen Performance-Druck. Da werden wir auch noch andere Berufe finden, mal weniger, mal mehr, aber es gibt auf jeden Fall noch andere Sprecken. Aber ich stelle mir das schon heiß und spannend vor, weil man hat ja seinen eigenen Anspruch. Du hast vorhin was gesagt, das habe ich heute das erste Mal gehört, aber ich finde es ganz süß. Es ist so wie dein eigenes Baby, also es ist deine Forschung, da hängt halt super viel dran. Man setzt sich wahrscheinlich mit sich einfach auch nochmal insofern auseinander, als dass man sich ja auch ganz neu kennenlernt in diesen Phasen, wo es vielleicht mal nicht gut läuft. Normalerweise frage ich auch immer gerne, was hat denn so geholfen? Ich gebe das mal heute mit rein. Also War es das Team oder hast du für dich irgendwie Wege gefunden, wo du gesagt hast, dass das hilft dann in so einer Krisensituation? Aber vielleicht schauen wir erstmal, was überhaupt herausfordernd war.
Die größte Herausforderung war definitiv die Frustration, wenn irgendwas nicht funktioniert.
Mhm.
Man hat Ideen und denkt, ja, damit klappt es bestimmt. Und dann setzt man das um und sieht, ah nee, das funktioniert auch nicht. Du sagst es gerade Team. Ich war die Erste bei mir in dem Projekt. Also meine Professorin, irgendwie ein paar Monate, nachdem sie mich angestellt hat, war sie offiziell Professorin. Und das Projekt hatte gerade erst angefangen. Das heißt, am Anfang und genau, was noch dazu kam, war natürlich Homeoffice, weil es noch so Pandemie war. Das heißt, am Anfang war ich schon relativ allein damit. Also es gab Bemühungen bei uns. Meine Chefin und ein Kollege haben so Online-Meetings für die Promovierenden veranstaltet und das haben wir auch relativ lange beibehalten. Das hat auch richtig gut getan. Aber dieser persönliche Aspekt, der hat am Anfang total gefehlt. Und jetzt merkt man halt den Unterschied. Also mittlerweile sind wir 3 Promovierende und eine Postdoc plus verschiedene andere, die bei uns einfach mit auf dem Flur sitzen, so ungefähr. Und da gehen wir regelmäßig zusammen, oder wir gehen nicht essen, aber wir essen zusammen Mittag und so weiter. Und das hilft total, dieses Teamgefühl zu haben, auch dass man sich eben und über unterschiedliche Frustphasen einfach austauschen kann und so. Das fehlte am Anfang definitiv. Und ja, genau, also der Frust, dass Dinge nicht funktionieren und sehr lange dauern, bis man da ankommt, wo man hinkommen möchte. Und auch so unerwartete Sachen. Also ich glaube, meine Chefin und ich, wir haben beide nicht gedacht, dass wir so lange oder dass ich so lange daran arbeiten würde. Ja, es war eher so fürs erste Jahr, fürs erste anderthalb Jahre geplant. Und dann haben wir gedacht, mache ich noch was anderes. Und jetzt ist das zu diesem großen Ding geworden, was irgendwie ja so ein Eigenleben entwickelt hat. Aber am Anfang hatte ich dann schon Sorge, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht in dem Jahr oder den anderthalb Jahren schaffe, was passiert dann? Aber dann wurde dann eben irgendwann klar, okay, das ist schon was ich publizieren kann, diese Ergebnisse mit die Probleme mit den Daten sozusagen. Und dann wurde ich auch ein bisschen entspannter. Und was mir persönlich auch geholfen hat, ich meine, da kommen wir ja beim nächsten Mal dazu, Wissenschaftskommunikation war eine gute Erinnerung daran, warum man das macht und auch so ein bisschen die Motivation wieder rauszukitzeln, weil das ist ja das, was man eigentlich den Leuten erzählen will.
Ja, ach, ich erinnere mich, ich glaube vor einem Jahr oder vor anderthalb, es ist schon ein Moment her, da hattest du das mal gesagt, warum du gerne Wissenschaftskommunikation machst und ich glaube, da war es auch, dass du meintest, Mensch, wenn man mal irgendwie gerade nicht weiter weiß oder irgendwie frustriert im Büro sitzt, dann ist es total schön zu wissen, dass ich das irgendwie kommuniziere und dass ich das mit Leuten teile und dass sie irgendwie hier einen Einblick bekommen. Und am Ende, das ist ja immer die große Frage, warum wird geforscht? Was kann man damit jetzt anfangen? Wir haben hier Themen, die sind ein bisschen abstrakter. Wir haben Themen, da hat man sofort das Gefühl, okay, morgen habe ich hier die Tablette in der Hand und das wirkt so und so. In deinem Fall finde ich, das Naheliegendste ist natürlich, dass man dadurch Menschenleben einfach rettet, indem man besser prognostizieren kann, wahrscheinlich in Zukunft gewisse Warnsysteme einfach besser adjustieren kann oder überhaupt, also so wie es klingt, ja überhaupt erstmal entwickeln kann, die dann sagen können, okay, der Abrutsch und das bedeutet jetzt sofort Sachen packen.
Ja, genau, das ist natürlich der Idealfall, wenn man wirklich handfeste Sachen da am Ende rauskriegt und sagt, okay, wenn der Vulkan diesen Schwellenwert überschreitet, ab da ist er irgendwie gefährdet oder so. Genau, das ist auf jeden Fall die Idealvorstellung.
Wie viele Vulkane hast du denn jetzt inzwischen in deiner eigenen Datenbank?
Also in dem Paper, was ich veröffentlicht habe, ja, ich glaube 47. Und tatsächlich habe ich jetzt die letzten Monate eher so eine Art Einschub gemacht mit anderen Daten. Deshalb habe ich da nicht so viel dran weitergearbeitet. Aber die Idee ist, dass wenn dieser Ablauf noch weiter automatisiert ist, dass ich eben mehr oder weniger alle Vulkaninseln der Welt mit einschließen kann. Das wären dann mehrere hundert. Aber dafür muss natürlich der Prozess auch relativ schnell gehen und irgendwie automatisiert sein oder halbwegs automatisiert sein. Und da arbeite ich mit einer Kollegin dran. Oder im Moment arbeitet sie da mehr dran als ich, aber.
Warst du denn einmal auf dem Boot? Die Frage haben wir verschoben. Warst du?
Ja, also ich war schon auf See. Ich bin, glaube ich, jetzt bei meiner 10. Ausfahrt oder so gewesen.
Okay.
Also ich bin als Studentin schon viel mitgefahren. Jetzt im Februar war ich vor der Küste vom Ätna. Das ist so ein bisschen das Spezialgebiet von meiner Chefin. Und im Sommer letzten Jahres waren wir beim Anna Krakatau oder beim Krakatau in der Sundastraße in Indonesien. Das ist auch so ein bisschen der Einschub, den ich jetzt gerade bearbeite.
Du darfst bestimmt ein bisschen anteasern, was du machst.
Es ist ein ganz anderes Thema auf verschiedenen Ebenen. Also es ist eine ganz andere Methode, also ein ganz anderer Datensatz, den ich bearbeite, weil das Seismik ist, also seismische Daten. Also seismisch ist auch eine akustische Methode. Also es gibt auch ein Signal, das ausgesendet wird, ein akustisches, also ein Geräusch im Prinzip. Und dann hört man auf das Echo. Aber der Unterschied zwischen den üblichen hydroakustischen Methoden und Seismik ist eben, das Ganze ist ein bisschen größer. Das Geräusch ist auch lauter. Das macht das Ganze ein bisschen aufwendiger, auch im Processing. Aber man kann eben sehr viel tiefer in die Erde gucken. Das ist jetzt so ein bisschen das Kontrastprogramm. Vorher gucke ich mir ganz viele Vulkane an, aber dafür nur oberflächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und im Moment oder in den letzten Monaten ging es halt um den Krakatau. Und mit diesen seismischen Daten können wir eben tiefer gucken und damit auch weiter in die Vergangenheit.
In die Vergangenheit?
In tiefere Schichten. Geologische Prozesse, das ist ja generell so, irgendwie neueres Sediment lagert sich oben ab. Je älter das wird, desto tiefer sinkt es ab oder wird gedrückt, runtergedrückt. Und dann natürlich auch noch großtektonische Prozesse, die dazukommen und so. Ne? Das ist auch alles irgendwie komplexe Systeme. Genauso, wir können weiter in die Vergangenheit gucken, weil wir tiefer in den Meeresboden reingucken können. Das heißt, da geht es jetzt nicht um aktuelle Instabilität, sondern mit diesen seismischen Daten gucken wir eher, okay, was hat der Vulkan in geologischen Zeitskalen, was hat er gemacht? Können wir verschiedene Ausbrüche sehen, also verschiedene Ablagerungen? Also jeder Ausbruch hat natürlich auch irgendwelche Ablagerungen. Oder können wir sogar sehen, ob da bestimmte Ablagerungen sind, die aussehen wie die Ablagerung von einem Hangrutsch zum Beispiel? Die kann man dann auch ganz gut unterscheiden von so Hintergrundsedimentation.
Ja, okay. Jetzt habe ich ganz viele Fragen. Jetzt erstmal, um das im Promotionskontext zu haben. Ist das recht gängig? Also ich kenne das nur von Christine hier. Das war zwar irgendwie total zugehörig zu ihrem Themenbereich, aber sie hat ein viertes Paper darüber geschrieben, wie sie ihre Forschung im Wissenschaftskommunikationskontext aufbereitet hat bei Brand a Scientist. So. Und es ist eigentlich total spannend, dass das auch ein Paper werden kann und so mit reingenommen wird. Und es ist aber ja trotzdem nochmal irgendwo ein Einschub, nochmal woanders irgendwie den Schwerpunkt gesetzt. Und deshalb, da ich das aber vorher noch gar nicht gehört hatte, frage ich mich, ob das total normal ist, dass man quasi einfach auch nochmal schaut, vielleicht auch schon vorbereitend auf das, was danach kommt. Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Themen kann man aber trotzdem irgendwo auch verbinden. Wird das auch ein Paper werden oder gehört das einfach irgendwo auch dazu? Das kennen wir hier auch, dass man sagt, okay, man ist an einem Forschungsteam, man ist an einem Institut, manche müssen lehren, andere haben noch die Aufgaben dazu. Das gehört einfach in dieses wissenschaftliche Arbeiten und ja auch angestellt sein dazu, dass man nicht ausschließlich seine eigenen Promotionsthemen bearbeitet. Wie ist es bei dir?
Also es ist tatsächlich Teil meiner Promotion. Es wird ein Paper von diesen drei, die ich schreiben muss für meine Promotion. Ich würde sagen, bei uns ist es relativ üblich, dass die drei Paper doch sehr unterschiedlich sein können. Einfach, weil es sein kann, dass eben von dem Projekt eine Ausfahrt ansteht und dann hat man eben Daten. Und meistens ist ja auch, also unser Projekt hat natürlich ein gewisses Thema. Und in diesem Fall war ich eben die einzige in unserem Projekt Angestellte, die schon mal mit seismischen Daten gearbeitet hat.
Ja.
Es hätte sich ja andere Leute gegeben, die auch daran interessiert gewesen wären, diese Daten zu bearbeiten, die mehr Erfahrung mit Seismik hatten. Aber ich war irgendwie so die perfekte Schnittmenge zwischen Leute, die aus diesem Pool an Geld quasi auch bezahlt wurden, wo auch diese Ausfahrt von bezahlt wurde und die Daten erhoben wurden. Und eben jemand, der das schon mal gemacht hat, also dass ich niemand komplett neu einarbeiten musste. Also ich habe als Hiwi habe ich viel mit Seismikdaten gearbeitet. Auch wenn ich ein bisschen aus der Übung gekommen bin, habe ich gemerkt, ich habe doch eine Weile gebraucht, um mich da wieder reinzufuchsen. Ich würde sagen, das ist relativ üblich, auch so Sachen wie unterschiedliche Datensätze miteinander vergleichen oder so. Also ich kenne auch bei uns Promovierende, die 3 Paper schreiben, die eine ähnliche Methode benutzen, aber halt total unterschiedliche Gebiete oder ein ganz anderes geologisches Setting oder so. Paper können sehr, sehr unterschiedlich aussehen.
Okay.
Auf jeden Fall.
Jetzt sind wir schon fast am Ende. Mich juckt es in den Fingern, weil ich das auch so spannend finde, was du gerade erzählt hast. Für mich ist das wie so Detektivarbeit. Man guckt, man geht quasi wirklich in die Vergangenheit. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, was ist da, also wir haben ja gerade bei deiner Forschung gesagt, da ist ganz klar erkennbar der Mehrwert, das, was quasi für die Gesellschaft am Ende relevant ist. Das muss bei Forschung sowieso nicht grundsätzlich gegeben sein. Also, aber jetzt gerade habe ich mich gefragt, was bringen mir die Erkenntnisse über die Historie eines Vulkans? Also kann ich besser nachvollziehen, warum ein Vulkan ausbricht? Gibt es da eine Logik dahinter? Ich glaube, wenn man das so mitbekommt, dann ist es irgendwie, er bricht immer mal wieder aus und dann ruht er. Und es gibt besonders aktive und nicht aktive und Vulkane, die irgendwann tot sind oder jahrelang nichts machen und dann wieder. Es scheint für mich so willkürlich zu sein, was es wahrscheinlich nicht ist. Aber das wirst du mir jetzt gleich sagen. Was lernt ihr?
Ja, also die Idee ist auf jeden Fall, Systematiken zu erkennen. Einmal natürlich von einem speziellen Vulkan. Also Krakatau ist vielleicht einer der Vulkane, den man auch als Laie kennt, weil der 1883 höchst explosiv eruptiert ist. Das war so einer der ersten Vulkanausbrüche, die man weltweit auch gemessen hat. Und das war eine Zeit, wo viele reiche Menschen schon hobbymäßig irgendwie mit Barometern irgendwas gemessen haben. Und die haben das tatsächlich weltweit, so eine Art Druckwelle, also nicht die direkte Druckwelle, aber es wäre jetzt wieder ein neues Fass. Also die haben Unterschiede im Barometer gemessen, im Atmosphärendruck. Und einmal möchte man natürlich wissen, könnte der das wieder machen?
Ja.
Und man möchte auch verstehen, warum jetzt genau dieser Vulkan ausgerechnet so explosiv ausgebrochen ist und andere Vulkane wie zum Beispiel Ätna und Hawaii ja eher, die blubbern so ein bisschen vor sich hin in Anführungsstrichen und sind verhältnismäßig ungefährlich, weil sie eben ja einfach immer wieder ein bisschen ausbrechen und dann wieder ruhen und ein bisschen ausbrechen, aber da baut sich nicht so dieser Druck auf, dass sie richtig explodieren. Oder Pompeji ist auch ein berühmtes Beispiel, ne? Also man möchte einfach die Mechanismen dahinter verstehen, damit man sagen kann, oh, wir haben hier den und den Vulkan, den haben wir noch fast gar nicht untersucht. Aber wenn man sich überlegt, wo er steht und was das für Mechanismen dahinter sind, dann könnte das gut sein, dass das so einer ist, der mal richtig explodiert. Dass man einfach von den Gebieten, die man richtig, richtig gut erforscht hat, auf die Gebiete schließen kann, die man nicht so gut erforscht hat. Warum auch immer. Also ich meine, Ätna zum Beispiel ist ja einfach sehr prominent. Da leben Leute auf der Flanke, der ist gut erreichbar. Der ist einer der am best erforschtesten Vulkane. Und dann gibt es eben andere, wie gesagt, irgendwelche kleinen Vulkaninseln, die ganz unscheinbar scheinen. Und wenn man sich die genauer anguckt, könnte man vielleicht denken, oh, vielleicht sollten wir den mal beobachten und gucken.
Ja, es hängt wahrscheinlich viel damit zusammen, wie nah sind die Vulkaninseln zum Festland, welche Gefahr geht davon aus und dann die Ungerechtigkeit dieser Welt. Wurden wahrscheinlich in der Vergangenheit erstmal Vulkaninseln bevorzugt untersucht, könnte ich mir vorstellen, die irgendwie westliche, privilegierte, weiße Bevölkerung dann geschützt hätte oder hat auch. Und jetzt nach und nach erschließt man das aber, weil der Ansatz Gott sei Dank ja nicht mehr so ist. Ja, okay. Letzte Frage. Du scheinst seefest zu sein.
Nee, ich bin absolut nicht seefest.
Okay.
Meistens ist es so, man braucht ja 1-2 Tage hin zum Forschungsgebiet. Und in diesen 1-2 Tagen reicht es meistens, sich einigermaßen dran zu gewöhnen. Und dadurch, dass ich jetzt nicht Hochseeforschung mache, sondern eher unter Küstennähe bin, geht es meistens. Also die Schiffe sind groß genug, dass sie kleinere Wellen ausgleichen können. Was für mich am schlimmsten ist, ist wirklich lange Transitfahrten. Also im Sommer mussten wir dann vom Krakatau noch quer über den Indischen Ozean fahren. 10 Tage, glaube ich, oder so.
Ja.
Man kann sich das vielleicht vorstellen, das Schiff fährt schnell, die Wellen sind höher. Ja, und es ist auch einfach eine sehr lange Strecke. Und da habe ich dann auf jeden Fall jeden Tag Medikamente genommen. Wobei die ja auch, also die haben ja auch Nebenwirkungen. Also man wird da sehr müde von. Sehr viel arbeiten konnte ich dann trotzdem nicht.
Ja, okay.
Genau. Also nee, ich bin nicht seefest. Es gab auch eine sehr schöne Szene, wo eine Kollegin von mir, die das erste Mal mit war und der auch schlecht war, saßen so nebeneinander und haben aus dem Fenster geguckt und sie guckte zu mir rüber und sagt so, sag mal, warum machst du das eigentlich immer noch, wenn dir auch immer so schlecht wird? Und, keine Ahnung, frag mich, wenn ich wieder an Land bin.
Ach, aber irgendwie finde ich das lustig. Also kann ich gut nachvollziehen, gerade weil du so oft da bist. Aber es ist, auf der anderen Seite stelle ich mir es auch total spannend vor, die Möglichkeit zu haben, während der Promotion, du meintest ja, du hattest es auch schon im Studium, andere Länder kennenzulernen. Ich weiß natürlich nicht, wie ihr das gestaltet. Das ist immer noch eine berufliche Forschungsarbeit. Wahrscheinlich könnt ihr jetzt nicht groß Landbegehungen und wie auch immer machen, aber es wird wahrscheinlich trotzdem irgendwo ein Bestandteil. Seid ihr nur auf dem Schiff oder seid ihr auch mal an Land?
Ja, also während der Forschungszeit sozusagen sind wir nur auf dem Schiff.
Ja.
Meistens kann man aber eine Woche Urlaub machen, wo auch immer man aussteigt sozusagen. Oder theoretisch auch, wenn man einsteigt. Aber jetzt finde ich, ich bin immer so aufgeregt vor jeder Ausfahrt, dass ich niemals mich vorher entspannen könnte und irgendwo Urlaub machen. Also ich nehme dann gerne eine Woche Urlaub hinten dran. Und da habe ich natürlich schon Gebiete gesehen, wo ich niemals hinfahren würde. Dadurch, dass ich beruflich so viel fliege, versuche ich privat nicht zu fliegen. Das heißt, ich würde in Urlaub niemals irgendwo hinfliegen. Und sondern ich habe wirklich an Orten Urlaub gemacht, wo ich nur Urlaub gemacht habe, weil ich gerade da war. Also Mauritius ist so ein Paradebeispiel. Also wäre mir sonst nicht eingefallen, nach Mauritius zu fliegen, um Urlaub zu machen. Und es war aber trotzdem eine sehr nette Woche. So, und das ist vielleicht auch einer der Vorteile bei uns. Ne? So ein bisschen Abenteuer, ein bisschen die Welt sehen, ein bisschen Abwechslung vom Büroalltag. Auch wenn es, wie gesagt, sehr, sehr, sehr anstrengend ist auf See. Gerade wenn man eben auch seekrank wird. Ja, man sieht auch ein bisschen was von der Welt. Das ist auch ganz schön.
Finde ich großartig. Also ich bin auch nicht 100% seefest. Ich kann mich an eine ganz schlimme Fährfahrt erinnern. Cinque Terre. Das ist in der Toskana und dann fährt man da mit einer Fähre hin und es war ein Albtraum. Und ich habe mich immer als extrem seefest, das ist noch viel unangenehmer, wenn man sagt, oh, ich bin so seefest. Und dann, ja, naja. So, für all unsere ZuhörerInnen da draußen, wenn ihr Fragen noch habt an Elisa, die ich heute nicht gestellt habe oder weil ihr sagt, Mensch, ich möchte noch ein bisschen tiefer reingehen, ich interessiere mich selber für eine Promotion oder ich habe vielleicht noch irgendwie eine richtig coole Idee, vielleicht hat Elisa da noch nicht dran gedacht und ihr Forschungsteam, dann könnt ihr ihr natürlich immer schreiben. Deine Kontaktdaten sind in den Shownotes. Und ansonsten folgt gerne diesem Podcast, meldet euch gerne, wenn ihr irgendwie Feedback habt oder euch was wünschen würdet. Und ich freue mich auf in 2 Wochen mit dir. Dann reden wir über besagte Ocean Science Show, Science Show und Wissenschaftskommunikation. Und bis dahin, alles Gute.
Danke, ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Ich mich auch. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.